ich dachte mir, ein bisschen über diesen Punkt zu reflektieren, angesichts der Erfahrung, die wir gemacht haben in den letzten anderthalb Monaten. Wie ihr bestimmt gehört haben, waren einige von unseren Heidelberger Devotees auf der Braj Mande Parikrama. Es ist ein Pilgerzug von ungefähr 80 bis 100 Devotees, die schon seit 5 Jahren jeweils im Kartik, das ist im ersten Vollmond des Monats, diesmal war dieser Vollmond Oktober, nicht? Im zweiten Vollmond des Oktobermonats bis dann einen Monat später in den November hinein, da gehen die zu Fuß durch oder um dieses heilige Land Vrindavan herum. Im ersten Jahr war ich dabei, da hatten wir einen Ochsenkarren, auf dem wir einen Altar fuhren, einen großen Elefanten, der sozusagen als Schmuckstück dem ganzen Zug voranging und mit seinem Blasen in den Dörfern darauf aufmerksam machte, nun kommt ein transzendentaler Zug vorbei, und einem Kamelkahn. Das Kamel schied dann irgendwann aus, weil es durch das kam von Südindien und es hatte einen Kulturschock in Nordindien und war emotional gestört deswegen. Jedenfalls, wie ihr hören könnt, war es eine ganz schöne Operation. Wir hatten Zugtiere und Schmucktiere, einen großen Lastwagen und mehrere Jeeps und sogar jemand hatte daran eine temporäre Brücke, die man so auseinanderfalten konnte, um immer über die Ströme zu kommen, mitzubringen. Es war sehr aufwendig. Am Abend hatten wir dann jeweils die ganzen Dörfer versammelt in einem spirituellen Programm, was meistens bis 12 Uhr nachts dauerte. Wir hatten ein Puppentheater dabei, ein rollendes Puppentheater auf einem extra Wagen, das von einem alter, schwachen Ochsen gezogen wurde, der zwischendurch, man dachte immer, er würde den Körper aufgeben, aber er schaffte es. Ich möchte das nicht nochmal mitmachen. Und wir wussten nicht genau die richtige Strecke, das war auch sehr ablenkend. Dieses Jahr nun hatten wir das fortgesetzt, was wir in einem anderen Jahr schon gemacht hatten. Wir waren lediglich zu Fuß gegangen. Wir hatten einen Lastwagen, auf dem wir am Morgen unser Gepäck hinaufbrachten und die Zelte und dergleichen mehr. Und dieser Lastwagen fuhr dann immer zu unserem nächsten Bestimmungsort, den wir zu Fuß erreichen würden. Und da hatten wir eine Kitchen Crew, haben wir sie genannt, wie würde man in Deutsch gut sagen, ein Koch, eine Kochmannschaft und Frauenschaft aus flinken Chapati-Rollern und Köchen, die für Massenküchen eingerichtet waren. Am Morgen, weil es recht kalt war, hatten wir so viel Ingwertee, wie wir wollten und brauchten, und wir reisten dann beim Morgengrauen los, wenn die Sonne so gerade aufzog, und kamen so gegen 14 Uhr oder 16 Uhr oder 18 Uhr an unserem Destinationsort und hatten dann Zeit, unsere Wäsche zu waschen in den Seen und Flüssen und Pumpen und auch Zeit, uns zu vertiefen, das heißt, in die verschiedenen heiligen Orte zu gehen. Diese Reise war sehr lehrreich für die meisten, auch für solche, die es zum ersten Mal mitgemacht hatten, und ist eigentlich eine sehr traditionelle Angelegenheit, um jemanden von seiner Verkettung ans falsche Ego zu befreien. Ich möchte also allen diese Reise einmal empfehlen in eurem Leben und jetzt ein bisschen skizzieren, wie diese Befreiung von der falschen Identität geschieht, was dabei für ein aktives Prinzip eintritt. Nun zunächst einmal auf einer ganz äußeren Ebene, einer Ebene, die auch für Menschen nachzuvollziehen ist, die nicht so tief im spirituellen Leben verankert sind. Wir alle kommen mit der Geburt in diesen physischen Leib hinein und entwickeln während unseres materiellen Aufenthalts verschiedene Identifizierungen. Nicht nur eine, sondern mehrere. Wir werden groß, also älter, und unser Bewusstsein beginnt sich auf Kleidungsstücke zu erweitern, die wir unser Eigentum nennen, auf vielleicht Schulabschlüsse, auf die wir stolz werden, auf Fahrräder, die wir besitzen, auf Autos, eine Frau oder ein Mann oder eine Familie und so weiter. Man spricht im Sanskrit von Kreisen. Die Identifizierung gehen um die ewige spirituelle Seele wie Kreise. Wenn man ein Wasser, wenn man einen Stein in einen See hineinwirft, so bildet der Stein verschiedene konzentrische Wellenkreise, die sich erweitern, einer nach dem anderen, bis sie über den ganzen See gehen. Man hat gesagt, dass auch in einem See, der mehrere Kilometer sich weit erstreckt, ein Stein, wenn er genau in die Mitte, wenn er irgendwo hinfällt, nicht in die Mitte, das ist nicht relevant, Wellenkreise bildet, die sich ganz fein immer erweitern. Das machen wir während unseres physischen Daseins. Obwohl wir an und für sich ewige Teile Gottes sind, ewige Seelen, gibt es doch kein Ende für unsere materielle Identifizierung, die wir nach und nach um uns herum bilden. Nun, die vedischen Schriften sagen, dass es keine größere Verstrickung gibt, als diesen Vorgang nachzuvollziehen. Es gibt keine größere Verstrickung für das ewige Selbst, als sich fälschlich zu identifizieren, und fälschlichen Plänen nachzugehen. Im Einfluss von dieser, man sagt ja von Ahankara, diesem falschen Ego, unter dem Einfluss des falschen Egos machen. Plänen, um glücklicher zu werden und das unvermeidbare Leid doch irgendwie zu vermeiden. So, wenn man zu diesem, diese Erfahrung einer Pilgerreise macht, passiert zunächst einmal ganz einfach durch die anderen Umstände, dass diese Verhärtung, oder sagen wir einmal, diese Umringung oder Umgebung, die Umgebung des falschen Egos, die manchmal sehr groß geworden ist, reduziert wird. Ich kann mich erinnern an den Ausspruch von einem Padayatri, der sagte, dass er es gewohnt ist, im Badezimmer allein zu baden. Doch nach so 3 Wochen oder 4 Wochen Pilgerreise wurde sein Bad mal mit einer Horde von 20 Wasserbüffeln teilen musste. Was passiert ist, man sitzt freundlich lächelnd im Kanal drin oder im See und plötzlich kommt der asiatische Traktor, der Water Buffalo, und setzt sich ganz undezent dazu, ohne die private Atmosphäre eines Morgenbades nur in annähernster Weise zu respektieren. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ihr seid halt in eurer etwas privaten Stimmung und plötzlich umgeben von schnaubenden Wasserbüffeln. Da ist man zuerst ein bisschen brüskiert und am Ende und nachher versteht man, ist kein Grund, sich aufzuregen. Also dieser Devotee sagte, also nach 3 Wochen Padayatra, wo ich mein Bad habe teilen müssen mit 20 schnaubenden Wasserbüffeln, wo ich mich nicht aufregen durfte, als jemand zu mir oder sich neben mir setzte, um sein Geschäft zu verrichten. Als ich Hitze und Kälte, die Neugier von Bewohnern und die Einsamkeit, die nur durch das Heulen von wilden Hunden unterbrochen wird, ertragen musste, habe ich verstanden, dass ich eine kleine, unbedeutende, bedingte Seele bin, nicht in der Kontrolle ihrer Umstände ist. So, das ist sicherlich das Erste, was geschieht, wenn man sich einer ganz anderen Umgebung, als man sie aufgerichtet hat, während seines materiellen Lebens aussetzt. Aber das könnte man auch auf einer, wie sagt man, vertikalen Abenteuerreise erleben. Beim Reisen unterscheidet man inzwischen zwischen dem horizontalen Reisen und dem vertikalen Reisen. Also für diejenigen von euch, die diese Begriffe nicht kennen, sie sind auch für unsere Betrachtung von Wichtigkeit. Mit horizontalen Reisen würden wir mehr den oberflächlichen Tourismus sehen, wie er im Neckermanns Reisekatalog und ähnlichen fragwürdigen Zeitungen angeboten wird. Und mit den vertikalen Reisen würde man das Reisen verstehen, was tief in die Kultur, die man aufsucht, eindringt, indem man Leute kennenlernt, die traditionellen Gebräuche dieser Leute und auch das Leben dieser Leute und es teilt. So, ein Kulturschock, der einen aufrüttelt und in Frage stellt, was man bisher um sich gebaut hat, weil man einfach plötzlich ohne all das, ohne die Krücken der westlichen Zivilisation auskommen muss, das ist nicht genau das, was auf Braj Mandalparikram erreicht wird. Braj Mandalparikram oder diese Reise findet nämlich statt in einem ganz besonderen Ort, der nicht zu vergleichen ist mit irgendwelchen kulturell anders geformten Orten in dieser Welt. Braj Mandalparikram findet statt in Vrindavan, dem transzendentalen Land Krishnas. Dieses transzendentale Land Krishnas hat eine ganz bestimmte spirituelle Dimension, die man sehr leicht erfahren kann, wenn man sich darauf einstellt mit den geeigneten Mitteln. Das Vrindavan zu sehen, was unseren Augen zugänglich ist, ist nicht das eigentliche Vrindavan. Aber das Vrindavan zu erfahren, was von der spirituellen, von der Seele wahrgenommen werden kann, das ist das eigentliche Vrindavan. Ich möchte euch kurz einen kleinen einen kleinen Einblick geben, was hiermit gemeint ist. Dies ist ein Beispiel, was ich schon oft gebraucht habe und was vielleicht einigen hier in diesem Kreise auch geläufig ist. Stellt euch bitte einen Raum vor wie diesen, sogar diesen Raum. Man sieht mit den nackten Augen Farben, Gemälde, Personen jetzt und Blumen und dergleichen mehr. Was man aber mit dem nackten Auge nicht sehen kann, sind Dinge, die von essentieller Wichtigkeit sind. Wie zum Beispiel, das nackte Auge vermag nicht, die Radiosendung zu sehen oder die Fernsehsendung, die hier in elektromagnetischen Wellen verbreitet werden. Erst wenn ich das richtige Empfangsgerät habe, kann ich praktisch eine Radiosendung wahrnehmen, ohne die sie nicht wahrzunehmen. Genauso ist es mit dem heiligen Land von Vrindavan. Was ich mit den Augen sehe, ist nur sehr, sehr, sehr wenig. Ein Bruchteil, ein unbedeutender Bruchteil. Aber das, was ich mit der geläuterten Seele empfangen kann, ist viel, viel mehr. Es ist an und für sich die spirituelle Welt in der materiellen Welt. Das ist das eigentliche Vrindavan. Nun, auch solche, die spirituell nicht sehr geschult sind, können, wenn sie nach Vrindavan gehen, von diesem eigentlichen Vrindavan etwas mitbekommen. Genauso wie ein Feuer, was brennt, auch wenn derjenige, der zum Feuer geht, wie zum Beispiel ein kleines Kind, nicht verstehen macht, wieso es brennt und was bei Verbrennungsvorgängen einsetzt, was da für chemische oder was immer das ist, physikalische Gesetze am Wirken sind. Genauso hat auch praktisch das heilige Dharma oder Vrindavan einen Effekt, der einsetzt, auch wenn man nichts versteht über diese Dinge. Das heißt, dass es zwei Energien gibt in diesem heiligen Land, nämlich Paraka und Taraka. Paraka ist die Kraft, die einen von Karma befreit. Wisst ihr alle, was Karma ist?
nur das Schweigen des Raumes antwortete ihm.
Wenn wir Karma in westlichen westlich ausdrücken würden, würden wir sagen, unsere Grenzen, unser So-Sein. Wenn wir es ein bisschen weiter erklären würden, dann sind damit Reaktionen gemeint, die uns bestimmen. Zum Beispiel, jemand von uns ist vielleicht sehr talentiert, während ein anderer das wäre Karma. Sein Karma ist so. Er hat Dinge getan, die das als Reaktion nach sich gezogen haben, so ein Verhalten. Ich kenne zum Beispiel jemanden, wenn der reinkommt mit einem Tablett, dann ist es sicher, dass das Tablett aus seinen Händen fällt und sein Fuß in dem Joghurttopf landet. Das muss so sein, der hat das Karma, immer das so zu machen. So, Paraka heißt, ist die Kraft, die einen von dem Karma befreit, von den Grenzen befreit, die man hat. Jemand, der nach Vrindavan kommt, wenn er zurückgeht zu seinen Freunden, werden die sagen, du bist aber ganz anders jetzt. Ja, freier. Und Taraka, wer nach Vrindavan geht, macht eine transzendentale Erfahrung von Krishna, von Gott. Und es heißt, der Durst nach Selbst nach Gottes Verwirklichung wird auf diese Weise gestillt. So, das wollte ich zu dem Ganzen voranstellen, einfach aus dem Grunde, aus folgendem Grund, es sind einige unserer Wiesbadener Gäste da, mit denen ich eine persönliche Freundschaft hege und die natürlich ein paar Worte von der aus der Vergangenheit der letzten Monate oder des letzten Monats gerne hören möchten. Und das ist sozusagen ein kleines Grußwort an all die. Es war eine sehr fantastische Reise, nicht nur in materieller Hinsicht, aufgrund der anderen Umstände, die in diesem Bereich, in diesem Land herrschen, sondern ganz besonders aus spiritueller Sicht gesehen. Denn eine Reise nach Vrindavan bringt eine Verbindung mit einer Atmosphäre, in dem eben diese beiden Energien wirken und einen formen und verändern und auch befreien im Grunde genommen. So, ein zweites Thema, über das ich gerne sprechen möchte heute, ist da der Grund für jemanden spirituelles Leben aufzunehmen. Viele Menschen, die sich mit dem Vorgang des spirituellen Lebens befassen, tun das, weil sie hierin einen Ausweg von ihrem materiellen Leben sehen. Sie haben eine Art Abneigung gegenüber dem eher einem System oder einem Leben, was sie als festgefahren erfahren oder als schlichtweg abstoßend materialistisch. So, diese Furcht oder auch Abneigung, sich ins materielle Leben weiterhin zu vertiefen oder zu verstricken, bildet also das Motiv, mit dem spirituellen Leben anzufangen. In unserer abendländischen Tradition, wo viel vom Christentum gesprochen, also das Christentum sehr prominent ist, wurde viel gearbeitet mit diesem Prinzip. Du musst dich jetzt einer Religion zuwenden, der christlichen Religion, denn wenn du das nicht tust, wirst du Verbrennung dritten Grades erreichen in der Hölle. So wurde also aufgrund dieses Furchtprinzips oder der Abneigung oder der Ängstlichkeit gegenüber materiellem Leben argumentiert, damit man mit einer Art anderem Leben gottesbewusst Leben beginnt. Und ich weiß, viel von der heutigen Spiritualität beruht noch immer auf diesem Furcht- oder Ablehnungsprinzip des materiellen Daseins oder vom materiellen Daseins. Nun, im spirituellen Leben, wie es uns im Krishna-Bewusstsein begegnet, ist der Furcht vom materiellen Leben nicht der Anstoß oder die Grundlage oder die Abneigung vom materiellen Leben. Worum es hier geht, ist, dass man nach und nach, auch während man noch im materiellen Leben ist, einen höheren Geschmack entdeckt, indem man auf eine Weise tätig wird, die es einem ermöglicht, die wunderbaren und transzendentalen Geschenke des spirituellen Lebens zu erfahren. Zum Beispiel, das habt ihr eben gesehen, haben wir den Hare Krishna Mahamantra gechantet mit Instrumenten. Das ist an und für sich eine Tätigkeit, die ja gar nicht so unsinnlich ist. Man singt. Und wenn wir heute nicht vom Jetlag geplagt wären und von der europäischen Erkältung und all diesen Sachen, die man erfährt, wenn man sich wieder ins westliche Klima versucht einzuankern oder einzuleben, dann hätten wir auch noch getanzt. Wir werden ein bisschen später ein gewagtes Festmahl zu uns nehmen haben sehr oft Tiervorträge hier. Es ist etwas, wo ein Leben, wo die Sinne und die Sinnestätigkeit gar nicht abgelehnt werden, wie ihr seht. Die Sinne und auch Sinnestätigkeiten werden vielmehr benutzt, um eine spirituelle Erfahrung zu machen. Und wie das geht, ist Folgendes. In dieser materiellen Welt, die sich an und für sich aus Bausteinen zusammensetzt, die durch und durch materiell sind, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, den grobstofflichen Elementen, und die sich auch aus dem Geist und der Intelligenz zusammensetzt. Mitten in diese materielle Welt gibt es Urvapundras, das sind Urdhva heißt nach oben führend und Pundras heißt Straßen. Damit meine ich jetzt nicht astrologische Gegebenheiten, sondern spirituelle Pfade. Wenn wir zum Beispiel mit unserer Fähigkeit, Laute zu erzeugen, auf den Pfad der Klangschwingung gehen, des Hare Krishna Mahamantras oder andere Mantren, die gechantet werden, haben wir damit eine Urvapundra erreicht, die uns aus der Verstrickung in den materiellen Klang oder in die materiellen Elemente führt. Ich musste darüber nachdenken in den allerletzten Stunden unseres Aufenthalts in Indiens. Wir waren mit einem Jeep aus Vrindavan rausgefahren und hatten also den ganzen Weg über noch gesungen, um Vrindavan so weit wie möglich mit uns zu nehmen, auch aus Vrindavan heraus, und kamen dann in Delhi an. Und wir fuhren so, plötzlich merkte ich, wir sind ja jetzt schon seit einer Stunde in Delhi, das ist ungewohnt, denn der Airport liegt außerhalb von Delhi. Man braucht nicht durch die Stadt. Dann merkte ich, dass wir schon das zweite Mal an dem gleichen Autounfall vorbeigekommen waren. Und dann merkte ich, dass der Jeepfahrer spekulierte, was die Wegstrecke bedeutete. Nun, da gab es nicht einmal den Schatten einer Hoffnung, mit ihm zu kommunizieren, weil er absolut der englischen Sprache unfähig war und Norddeutsch auch überhaupt nicht verstehen konnte. Irgendwie habe ich ihm dann gesagt, was? Jetzt hört es auf. Und da haben wir einen unserer Devotee genommen und der hat das Fenster, was nur mit so einem Schraubenzieher festgepinnt war, runtergemacht und fast die Glasscheibe dabei verloren und hat dann also dem Mann erlaubt, nur immer 50 Meter oder 100 Meter, die klar waren, zu fahren und hat immer Leute gefragt, den Wege. Und irgendwann dann kamen wir zu dieser Strada, die zum International Gandhi Airport fuhr. Und dann, als wir diese Strada erreichten, hatten wir das Gefühl, aus diesem entsetzlichen Delhi-Gewimmel, also Günter Grass hat einmal zu den indischen Städten gesagt, hat, wenn Gott auf die Erde geschissen hätte, wäre Kalkutta draus entstanden. Das ist, möchte ich jetzt nicht als Polemik verstanden haben und auch nicht als ordinäre Sprache. Bitte versteht es als Literatur. Es ist wirklich schwierig. Und wenn man mitten in der Nacht ist und man hat die Eile, sein Flugzeug irgendwie noch zu erreichen, dann fällt einem dieses Zitat manchmal an. Als wir dann diesen Pfad erreichten, wussten wir, was immer wir für Fortschritte hier machen, diesen Gandhi, Indira Gandhi-Pfad, dann war es klar, dass ein Fortschritt uns die Ziele entgegenbringt. So aus dem Gewimmel heraus, bildet sich eine Richtung, die dann zum Ziel führt. Das ist ungefähr, was ein Urvakunta ist. Aus unserer materiellen Verstrickung innerhalb dieser materiellen Elemente bildet sich ein Pfad heraus, der, was immer darauf geschieht, Fortschritt bedeutet. Mit anderen Worten, wenn man anfängt, Hare Krishna zu chanten, mag es manchmal so erscheinen, als würde man unaufmerksam sein dabei oder man mag vielleicht wieder abgelenkt sein. Doch wenn man einfach weitermacht, wird man an den unterschiedlichen Stationen vorbeigehen und mit Sicherheit eines Tages das Ziel erreichen. So gibt es also, und das ist der Hauptpunkt hier, innerhalb der materiellen Welt spirituelle Vorgänge, die von Krishna schon seit Beginn der Schöpfung dort hineingelegt worden sind durch selbstverwirklichte Seelen, die nicht unter den Einfluss der materiellen Welt geraten, obwohl sie in ihr sind. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt es nur für solche Lebewesen, die vergessen. Derjenige jedoch, der nicht vergisst, das heißt, der im ewigen spirituellen Leben verankert ist, kennt keine Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, sondern nur spirituelles Sein. Und auf diese Stufe kann man kommen, wenn man aus der Verwirrung durch die durch materielle Einflüsse, durch Maya, ein Urvakunta erreicht und nicht mehr loslässt, das heißt, einen spirituellen Weg und ihn geht, wie das Chanten oder wie das Gemeinschaft pflegen mit solchen Menschen, die auf der spirituellen Ebene verankert sind. Also deswegen haben wir unsere Tempel überall auch im Westen durch die Verehrung Krishnas und so weiter. Es gibt verschiedene Urvakuntas. Während wir hier im materiellen Leben leben, sollten wir mit großer Entschlossenheit unterscheiden zwischen den materiellen Wegen, die uns verstricken, und den spirituellen Wegen, die uns frei machen von Verstrickung. Nun, jemand kann sich nicht dem spirituellen Leben zuwenden, solange er nur Furcht hat vom materiellen Leben, solange er nur eine Abneigung gegenüber dem materiellen Dasein hat. Zur gleichen Zeit jedoch, und das ist jetzt fast eines dieser Widersprüche, die unser westlicher Geist nicht knacken kann, heißt es, dass es von Vorteil ist, wenn man Furcht hat vor Täuschung. Sehr oft machen sich Menschen, die sich im spirituellen Leben befinden, dieses spirituelle Leben gehen wollen, etwas vor. Sie denken, sie sind schon fortgeschritten. Der größte Fall für einen, der im spirituellen Leben geht, ist, das falsche Ego, fortgeschritten zu sein. Davor sollte man sich in Acht nehmen. Das heißt, wenn man diese Art von Furcht entwickelt, das heißt, Täuschung, Furcht vor der Täuschung im spirituellen Leben, dann werden unsere Feinde auf dem Weg ins spirituelle Leben vernichtet. Wir alle haben bestimmte Feinde, wenn wir uns dem spirituellen Leben zuwenden. Und es kann sogar sein, dass in dem Augenblick, wo man die ersten Schritte macht, oder auch noch, nicht ganz am Anfang,
die zweiten Schritte macht, also schon einige Zeit im spirituellen Leben ist und weiter Fortschritte machen will. Es kann gut sein, dass in dem Augenblick die Hindernisse noch einmal größer werden. Was geschieht ist, dass Maya, die illusionierende Kraft, die in dieser materiellen Welt so stark ist, sieht, hier ist jemand, der sich befreit von aus meiner Gewalt. Dann kommt sie mit verdoppelter Stoßkraft ins Bewusstsein zurück. Es ist Mayas Aufgabe sogar, dafür zu sorgen, dass niemand zum spirituellen Leben kommt oder zu Krishna kommt, der Krishna stören würde. Jugoslawien habe ich mal ein Beispiel gegeben, was ich gehört habe von meinem spirituellen Meister, was sehr schön ist. Stellt euch folgende Situation vor, ihr wollt zu einem Mann, der irgendwo im Grün in einer Villa sitzt, ein Philosoph, ein Denker, ein reicher Mann. Klingelt also an der Tür und ihr hört das Klingeln, kommt auch an, in der Villa schallt es. Doch, wer der Erste ist, der das Klingeln hört, ist nicht euer erwünschter Gastgeber, den ihr aufsuchen wollt, sondern sein großer schwarzer Hund, der mit gewaltiger Kraft zum Tor gestürmt kommt und eine gewaltige Schau von Aggression macht, die so beeindruckend ist, dass selbst ein Schwarzgurtträger in Kung Fu spürt, wie das Herz unter den schwarzen Gürtel rutscht. Der bellt und der faucht und der Geifer spritzt und brennt sich in die Hand hinein und man ist geneigt, reißt auszunehmen. Doch wenn man einfach weiter geduldig klingelt, wohl wissend, dass der nicht über den Zaun hinwegkommt und wahrscheinlich auch gar nicht will, so viel anstrengend, zwei Wege zu machen, hin und zurück. Außerdem ist sein falsches Ego und geht nur bis zum Zaun, da hört nämlich sein Konzept, das ist mein Bewachungsgut hier, auf. Wenn man das versteht, dann braucht man sich keine Sorgen zu machen. Und man klingelt weiter bis eines da, bis irgendwann dieser Gastgeber kommt und einen hineingeleitet durch das Tor. Man geht hindurch durch das Tor. Und wenn der Hund dann sieht, dass der Gastgeber sehr zufrieden ist mit einem, dann leckt er einem die Hand sogar sauber oder schmutzig, je nachdem, wie das ästhetische Instinkt geht. So, das ist Maya. Wenn wir zu Krishna kommen wollen, wenn wir in das spirituelle Königreich Einlass finden wollen, müssen wir ein bisschen klingeln. Wir müssen uns bemühen. Erst wenn wir uns bemühen, und wenn wir uns dann bemühen, wird Maya oder werden die Schwierigkeiten größer werden. Genau wie der große schwarze Hund, Ludwig, der dann kommt. Maya wird sehr intensiv werden. Und uns versuchen, mit allen Tricks abzulenken, sodass unser Ziel vergessen wird von uns, wir nicht mehr stark sind. Doch wir müssen einfach weitermachen und dann wird irgendwann Krishna eine persönliche Arrangierung machen, genau wie dieser wohlhabende oder angesehene Mann, der also kommt und persönlich uns heraus, also durch dieses Tor hindurchleitet und in seinen Bereich einlädt. Es ist Mayas Aufgabe, wie die Aufgabe dieses schwarzen Bernardiners, uns zu testen, zu sehen, ist unser Ziel tatsächlich stark. So, auf der einen Seite sollten wir keine Furcht haben. Wovor wir aber Angst haben müssen, ist, dass wir zu Fall kommen auf unser spirituellen Leben, dass unsere Entschlossenheit nachlässt, und wir uns wieder täuschen oder getäuschten Tätigkeiten im Königreich der Illusion zulenken. Wenn diese Angst da ist, vor Täuschung, auch vor Selbsttäuschung, wird etwas Wichtiges geschehen. Unsere materiellen Begierden, unsere Illusion, unser Neid, den wir manchmal anderen Menschen gegenüber finden, auch die stillen Schatten der Verrücktheit, die manchmal zum Vorschein kommen. All diese Feinde, für einen Menschen, der auf dem spirituellen Leben ist, werden ausgebrannt werden vom Feuer dieser Angst vor der Täuschung, die immer wieder eintreten kann. So, dieser Pfad ist jedoch ein positiver Pfad, ich möchte das nochmal betonen, und ich möchte alle von euch einmal einladen, sich dieser letztendlichen Reise zuzuwenden. Eine Reise, wie ich sie anfangs beschrieben habe, und wie wir bemüht sind, und die sind wir jetzt bemüht, in eine Multivision hineinzubringen, unter dem Titel The Ultimate March, der letztendliche Marsch. Eine solche Reise, eine Pilgerreise, kann den Anstoß geben für eine viel bedeutsamere Pilgerreise, nämlich die Pilgerreise, die auf dem Urvapuntra, dem spirituellen Pfad gemacht wird, der aus dieser materiellen Welt hinein in die spirituelle Welt kommt. Nirmama Moha heißt es, frei von Täuschung. Können diejenigen, die das Ewige verstehen, diese Welt von Geburt und Tod verlassen und gehen ein in das ewige Königreich Gottes, indem sie verstehen, dass sie ewige Diener der höchsten Persönlichkeit sind. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden, noch ganz innerlich vom Staub Vrindavans umhüllt. Vielleicht habt ihr hierzu irgendwelche Fragen zu den angesprochenen Themen. Hoffentlich habe ich eure Stimmung treffen können. Ich muss das sagen, ich bin dann ziemlich in der Vrindavan-Stimmung. Das ist jetzt mein erster öffentlicher Vortrag, den ich auch noch ganz und gar in Abweichung von meinen Notizen gegeben habe. Die Notizen für diesen Vortrag stammten nämlich von der Reise von Vrindavan. Ich mache mir manchmal Notizen, weil so viele Themen einfach im Geiste sind und man ist immer sehr bemüht, das Publikum anzusprechen mit Themen, von denen man meint, dass sie von Interesse sein können. Wenn man dann keine Notizen hat, geht man manchmal auf Ebenen, die das Publikum nicht richtig nachvollziehen kann. Aber heute habe ich jetzt einfach mal die Abweichung von meinen Notizen gemacht und hoffentlich konnte ich etwas sagen, was für euch von Bedeutung oder einfach nur von Inspiration ist. Ich möchte euch auch alle sehr herzlich einladen. Wir möchten gerne am folgenden Sonntag in unserem Heidelberger Tempel ein fantastisches Sonntagsfest machen, wo wir einige besondere Überraschungen geplant haben. Bitte schaut, ob es euer Zeitplan erlaubt, dass ihr unsere Gäste werdet. Wir fangen um 16 Uhr an und wir können mal den Wiesbadener Devotees hier im besprechen, was für Gelegenheit spricht. Ich glaube, das ist der Vrindavan-Faktor. In Indien gehen nämlich all solche Geräte auseinander, das habe ich so indisch gesprochen. Habt ihr irgendwelche Fragen oder irgendetwas, was ihr gerne ansprechen möchtet? Heike Schnarrer, Stefan, ich habe öfters an euch gedacht. An Stefan habe ich gedacht, als wir zu Fuß die Yamuna überquert haben. Da habe ich mal nach links geguckt und habe gedacht, du kämst mit einem Schlauchboot angepaddelt. Das war eine seltsame Vision. Da habe ich mich wirklich gewundert, wie weit die Fantasie noch reichen kann. Ha, 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 ha. Gut, dann würde ich sagen, dass wir ein natürliches Ende erreicht haben. Navalny, ich sehe dich da gerade im Hintergrund. Gibt es Prasadam? Ist es schon fertig? Wie bitte? Ist schon fertig? Ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt ein bisschen Prasadam zu uns nehmen. Das Festmahl. Hare Krishna, Daya. Daya wird